Herzlich willkommen zur 13. Folge von Current Affairs. Heute spricht Olga Friesen mit Dr. Jörg Schmalenströer und Dr. Tobias Hemsel über die Planung und den Bau des neuen Z-Gebäudes.
Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge von Current Affairs. Mein Name ist Olga und heute unterhalten wir uns über ein Thema, was jetzt quasi den gesamten Campus betrifft. Eine kleine Veränderung, die vielleicht so jedem schon mal aufgefallen ist. Seit einigen Wochen sieht man es nämlich schon deutlich. Es ist eine riesige Baugrube zu sehen, viele Baustellenfahrzeuge und vor allem auch sehr viel Erde auf dem Polweg. Was passiert da eigentlich? Und was steckt alles hinter dieser Planung von solchem Bau? Und heute spreche ich mit zwei unserer Gäste, die in der Planung des neuen Z-Gebäudes beteiligt sind. Zwar ist das einmal der Jörg Schmalenströer, akademischer Oberrat im Fachgebiet Nachrichtentechnik aus dem Institut für Elektrotechnik. Und Tobias Hemsel, auch ebenfalls akademischer Oberrat am Lehrstuhl für Dynamik und Mechatronik aus der Fakultät für Maschinenbau. Schön, dass ihr da seid.
Danke. Danke für die Einladung.
Ich fange immer gerne an mit so einem kleinen Warm-up, so Entweder-Oder-Fragen, einfach spontan aus dem Bauch heraus. Ich würde jedem von euch einmal zwei Fragen stellen. Seid ihr bereit? Fangen wir mit Jörg an. Altbau-Charme oder Neubau-Funktionalität?
Neubau.
Beton oder Glas?
Glas?
Brauchst du nicht zu begründen, einfach aus dem Bauch heraus. Tobias, Lüftung oder Fenster auf?
Fenster auf. Schön, aber es gibt eine Lüftung.
Erdgeschoss oder Dachgeschoss?
Dachgeschoss.
Es ist immer so warm Sommer.
In dem Gebäude nicht.
Wir haben uns vorhin noch unterhalten, dass es auch kalt im Winter werden kann.
Aber aufs Dach kann man eine Antenne bauen.
Antennen, ja. Gut.
Dafür ist die Aussicht besser.
Gut, steigen wir mal direkt ein. Warum überhaupt Neubau? Wie hat das Ganze überhaupt angefangen? Was war der Ausgangspunkt?
Tja, unsere Uni ist halt schon sehr alt. Irgendwie 72 gegründet. Davor war es eine Ingenieurschule. Historisch gewachsen. Und die Gebäude sind halt jetzt in einem Zustand, dass wir sie nicht weiter nutzen können. Also brauchen wir entweder eine Renovierung oder was Neues. Und man hat sich für was Neues entschieden.
In bestimmten Forschungsbereichen sind die alten Gebäude sehr einschränkend. Und die neuen Gebäude werden uns mehr Möglichkeiten bieten, zu forschen.
Wer soll da überhaupt einziehen jetzt in das neue Gebäude? Also ich meine, es ist schon auffällig, es ist eigentlich ein Elektrotechnik-Podcast, aber wir haben jetzt sowohl jemanden aus der Elektrotechnik als auch jemanden aus dem Maschinenbau.
Es werden zwei Gebäude gebaut, das Gebäude Z1 und Z2. Ins Gebäude Z1 wird ein Großteil der Elektrotechnik einziehen und das DMRC vom Maschinenbau.
Ja, und das Z2-Gebäude ist im Maschinenbau vorbehalten, da kommen also viele unserer Labore hin, nicht alle. Wir haben ja auch schon eine große Halle im Y-Gebäude. Wir ziehen also da quasi die Fakultät wieder etwas enger zusammen. Und ja, im Wesentlichen ist es halt ein Ersatzbau für P1, 4, 5, 6, 7.
Ziemlich gut zusammengefasst, den ganzen P-Gebäude. Aber das heißt, wir bleiben dem Namen ganz treu, immer im Buchstabe mit irgendeiner Zahl dahinter.
Ja.
Oder steht jetzt das Z für irgendwas?
Z1, Z2.
Einfach schon von Buchstaben sind wir schon am Ende des Alphabets angekommen.
Sind am Äußeren der Schnecke angekommen und das ist dann Z.
Okay. Aber vielleicht sollten wir trotzdem noch mal klären für jemanden, der vielleicht das noch gar nicht mitbekommen hat, wo genau befindet sich jetzt diese riesige Baustelle?
Fast am Südring. Kreuzung zur, wie heißt die Straße?
Husener Straße.
Husener Straße, genau.
Finde auch jemand, der vorbeifährt, also dieses Loch kann man da eigentlich nicht übersehen, oder? Es ist schon beachtlich. Wir werden gleich nochmal kurz über die Dimensionen mal sprechen, was überhaupt da rumkommen soll am Ende. Ich würde mal gerne noch vorher wissen, was genau ist denn jetzt eure Rolle bei der Planung gewesen?
Wir sind die Vertreter für die Bereiche entweder Elektrotechnik oder Maschinenbau und sind so als Verbindungsperson da zu den einzelnen Fachgebieten. Sind in den meisten Planungstreffen mit dabei, die uns betreffen, wo es um Labore geht und gestalten halt das Ganze so ein bisschen mit.
Ja, bekommen halt auch einen direkten Einblick und Mitspracherecht. Wir können uns vieles wünschen. Nicht alles wird wirklich auch dann erfüllt werden, ist klar. Aber es ist ja schön, dass wir dabei sind in dieser Form und es war auch bei vorherigen Bauten nicht immer so.
Wir sind Kontrollinstanz, wir kriegen viele Pläne vorgelegt, wo wir drauf gucken müssen. Wir müssen diese dann auch bestätigen, dass das so den Wünschen der Nutzer auch entspricht. Wir sehen also sehr viele Dokumente und sehr viele Pläne und wir können halt auch Einsprüche erheben, wenn wir sagen, das passt so nicht oder wir müssen das anders machen.
Das heißt, es bestehen auch gewisse Anforderungen natürlich aus den jeweiligen verschiedenen Bereichen. Könnt ihr mal grob vielleicht schildern, was so die wichtigsten Anforderungen aus eurer Sicht jetzt waren bei der Planung? Also jeweils sowohl für Elektrotechnik als auch für Maschinenbau natürlich.
Also ein ganz großer Wunsch war, dass wir mehr Labore kriegen, die eine bessere Schwingungsklasse haben. Also das Gebäude wird eingeteilt in Schwingungsklassen, wie wenig sich der Boden bewegt, wenn zum Beispiel jemand vorbeiläuft oder ein Auto vorbeifährt. Und in den aktuellen Gebäuden haben wir das Problem, dass viele Fachgebiete halt auch Experimente nachts machen müssen, damit möglichst wenig Leute im Gebäude unterwegs sind, damit man überhaupt messen kann. Und im neuen Gebäude werden wir Schwingungsklassen haben, VCD auf der untersten Sohle, da können wir dann optoelektronische Versuche machen, da können wir Rasterelektronenmikroskope aufstellen und da wird sich sehr wenig bewegen. Und selbst in den höheren Ebenen haben wir noch eine VCA-Klasse, das ist also weitaus besser als das, was wir im jetzigen Gebäude haben. Dazu kommt, gibt es Betrachtungen für elektromagnetische Verträglichkeiten im Gebäude. Schalldämmung ist ein großes Thema, das wird auch dort betrachtet. Die Wände werden verbessert werden. Also insgesamt eine sehr gute Umgebung für Forschung und auch Lehre.
Ja, und wir gucken natürlich auch drauf, das ist ein Ersatzgebäude. Wir wollen natürlich die Quadratmeter, die wir hatten, auch wiederbekommen. Quadratmeter sind aber nicht alles, weil wir haben teilweise Labore im Untergeschoss von P1 und P4. Und da hat man gerade mal so eine Stehhöhe von 1,80 Meter. Das ist also schon bedenklich. Und da kann man eben längst nicht alles an Maschinen aufstellen. Und so freuen wir uns darüber, dass eben die neuen Labore auch höher werden. Wir werden also auch eine größere Halle drin haben mit über 10 Meter Deckenhöhe. Und im Erdgeschoss 5 Meter Höhe. Also da kann man schon einiges machen und dann eben auch zusätzlich neue Kräne einbauen und eben die Lasten besser bewegen als bisher.
Könnt ihr denn aus eurer Sicht sagen, dass die Anforderungen auch so weit erfüllt werden?
Ja, auf jeden Fall. Also
die mussten wir keine groben Abstriche machen.
Aktuell sind die Planungen wirklich sehr gut. Also das Land baut aktuell wirklich top. Das, wenn sie bauen, dann möchten sie auch wirklich was sehr Gutes bauen, was dann auch wieder sehr lange dann den Ansprüchen genügt. Also da sind wir sehr zufrieden.
Ja, das sehe ich genauso.
Du sagtest auch gerade schon, Tobias, mit den Quadratmeter, die wollen ja irgendwie beibehalten werden. Habt ihr mal eine grobe Schätzrichtung für uns und für Zuhörer, vor allem, wie groß werden die Gebäude überhaupt? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, von der Grundfläche her einmal 100 mal 50 und einmal 100 mal 40 Meter. Sind also gut 9000 Quadratmeter erstmal Baugrund, der da verbaut wird. Und dann geht's in die Höhe bis 18 Meter. Zum Teil 3 oder auch 4 Geschosse. Und so bekommen wir dann dort fast 17.000 Quadratmeter Nutzfläche.
Das ist echt eine Menge.
Dazu kommen dann noch die Vorlesungsräume und die Büros und die Verkehrswege, die man natürlich auch hat und Annehmlichkeiten wie Kaffeeküchen. Aber halt die vielen großen Hörsäle sind auch, denke ich, ein Gewinn für die gesamte Uni dann.
Habt ihr eine grobe Zahl, wie viele Vorlesungssäle und Seminarräume geplant sind?
Es sind auf jeden Fall irgendwo über 2000 Quadratmeter nur für die Lehre vorgesehen. Und ich glaube, Maschinenbau grob 9000, E-Technik grob 6000. So setzen sich dann halt die 17.000 zusammen. Ja, ja.
Also an der Stelle vielleicht auch nochmal betonen, wichtig, weil bisher haben wir über die Anforderungen hauptsächlich in den Laboren gesprochen. Das Gebäude soll jetzt nicht nur reine Laborfläche werden, sondern natürlich auch für die Studierenden, wo auch Vorlesungen und Seminare stattfinden. Lernzentrum, irgendwie Lernbereich, Ruhebereich, wird es da auch geben?
Ja, also im Z1-Gebäude oben ist für die Elektrotechnik ein Lernzentrum vorgesehen. So wie das jetzt auch im P1-Gebäude existiert, wird es dort auch geben. Es wird einen Raum geben, sehr schön, sehr hell. Auch entsprechend den Anforderungen, die das Lernzentrum vorgegeben hat, da ist uns das Land weit entgegengekommen. Direkt daneben liegt dann die Fachschaft, sodass dann die Studenten auch eine Nahanbindung an die Fachschaft haben mit den Annehmlichkeiten, die die Fachschaft bietet. Mhm. Auf der gleichen Ebene liegt dann die Technikdidaktik noch. Es gibt Gruppenarbeitsräume, wo dann auch die Studenten sich zurückziehen können während des Semesters, um ihre in Kleingruppen zu arbeiten. Und es wird dort auch Poolräume geben auf der gleichen Ebene, sodass die Studenten sich in einer Ebene bewegen können und haben dort eigentlich alle zentralen Sachen. Es wird auch dort das Dekanat sein und die Studienberatung von Paul, sodass zumindest für die Elektrotechnik in dieser vierten Etage ganz viel zusammengelegt wurde mit der Idee, dass man da so Synergien schließt und die Studenten sich ein bisschen mehr treffen. Und das ist zumindest von Seiten der Elektrotechnik dort eingeplant.
Ja, man merkt auf jeden Fall, dass da sehr viele Gedanken mit eingeflossen sind, sehr viel Planung.
Das stimmt. Und ja, auch die Außenfläche soll schön gestaltet werden mit Sitzgelegenheiten und eben einer, ja, ich sag mal, Wandermeile bis Richtung Mensa ist natürlich so ein bisschen weiter, aber es soll ganz, ganz nett werden, denke ich.
Das wäre die nächste Frage. Das heißt, in dem Gebäude wird es keine Mensa geben.
Geplant ist wohl wieder so ein, ich sag mal, Automatenpark und eben auch ein Café-Bistro in irgendwie in der Richtung. Und da stellt sich dann immer die Frage, ob da Personal vorhanden ist oder nicht. Und das ist schwierig, das dann auch zu finanzieren. Deswegen wird es wahrscheinlich eher auf so eine Automatenlösung rauslaufen.
Was es ja auch nicht geben wird, was vielleicht irreführend ist, wenn man dieses riesige Loch sieht, es wird ja kein Keller in dem Sinne geben.
Ja, schon. Also für die Technik zum Beispiel. Ah. Also Heizungsanlagen und so weiter, die werden im Keller untergebracht.
Es gibt einen Serverraum dort, der geplant ist, um gewisse Rechner dort unterzustellen oder Geräte, die eine Kühlung benötigen. Aber das ist ein sehr kleiner Teil. Ansonsten versucht man, die unteren Labore direkt auf die Sohle zu setzen, auf den gewachsenen Stein, um die Schwingungsklassen herzustellen. Deswegen ist da kein richtiges Kellergeschoss eigentlich vollflächig vorgesehen.
Was würdet ihr persönlich als so ein Highlight bezeichnen? Was wird das Gebäude, was ist so das, diese Kirsche auf der Sahnetorte aus eurer persönlichen Sicht?
Also was ich gut finde für die Elektrotechnik ist, dass wir zusammenwachsen. Also wir werden deutlich näher zusammenrücken von den Fachgebieten. Und wir haben versucht dann auch abzubilden, welche Fachgebiete mit anderen gut kooperieren können. Und da hoffe ich, dass die Elektrotechnik ein bisschen mehr zusammenrückt dort an dem Ort. Persönlich freue ich mich auf die neuen Labore, die Antennenanlage auf dem Dach und die EMV-Messkammer im Keller oder im Kellergeschoss sozusagen. Also das sind so Sachen, wo ich mich drauf freue.
Und an sich einfach neue funktionierende Gebäude.
Ja. Sagt es ja gerade die Außenanlage. Ist da jetzt irgendwie aus Architektensicht irgendwie was Besonderes geplant?
Also es wird auf jeden Fall im Z1-Gebäude einen Innenhof geben, der dann auch bestuhlt werden soll in irgendeiner Form. Und eben, ja, ich sag mal, der Weg hin zum Hauptgebäude soll schön gestaltet werden mit Sitzgelegenheiten und ja, wir werden sehen, was da alles noch so installiert werden kann.
Zum Thema Planung vielleicht noch, Aspekte der Nachhaltigkeit ist ja immer so ein großes Thema. Wie wurde das denn bei der Planung dieses Gebäudes umgesetzt?
Naja, nebenan steht das X-Gebäude und in dem wird viel Rechenleistung irgendwo auch in Wärme umgesetzt und das Gebäude soll eben vornehmlich mit dieser Abwärme geheizt werden. Man muss aber dennoch, wenn das dann mal wegfallen sollte, aus irgendeinem Grund natürlich trotzdem eine Heizanlage einbauen, aber ich denke auch an dem Punkt wird man da schon gut was machen können. Ja, und natürlich modernes Gebäude, also eben nicht Lüftung, alles gleich nach draußen, sondern eben mit Wärmetauschern und wie ist das mit den Betonkernbelüftungen, die dann im Sommer auch als kühlende Wirkung irgendwie vorhanden sein sollen. Können wir mal gespannt sein.
Ja. Und ein weiterer Aspekt der Nachhaltigkeit ist die Variabilität der Labore. Also es ist so, dass man die Labore sehr einfach umbauen kann mit sehr wenig Aufwand und man kann recht leicht an jedem Punkt verschiedene Sachen installieren, verschiedene Medien, Gase, Strom, Abwasser, ähnliches. Also das ist auf Nachhaltigkeit ausgelegt, dass man das auch umbauen kann, auch leichter erweitern kann. Das ist mitgedacht worden und aufs Dach kommt natürlich auch eine Photovoltaikanlage.
Wir haben jetzt sehr viele, ihr habt sehr viele Aspekte genannt, die beachtet wurden, aus sehr verschiedenen Sichten. Wie war es jetzt eigentlich bei der Planung, überhaupt diese ganzen Aspekte zusammenzubringen? Also quasi Technik, Labore, Architektur kam ja auch noch dazu, Funktionalität. Wie war das denn, das alles irgendwie so zusammenzupacken?
Also es ist so, dass es ein sehr großes Team ist, was dahinter steht. Und sehr viele Einzelbüros, die uns unterstützen, Fachplaner. Also das macht man ja nicht alleine, sondern in den meisten Treffen, in denen wir sitzen, sitzen da 20, 30 Leute rum, die alle für ihre Aspekte dort sind und auch ihr Fachwissen einbringt. Dazu dann noch die Uni mit dem Dezernat 5, die sehr viel Fachwissen einbringt aus den vorherigen Bauten. Also da werden wir sehr stark unterstützt. Und das ist ein sehr kooperatives Zusammenarbeiten und der aktuelle Baufortschritt, den wir schon erzielt haben, zeigt auch, dass es wirklich gut funktioniert.
Und ich denke, wir hatten noch gar nicht erwähnt, dass nicht die Uni baut, sondern eben der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes. Genau. Und die haben quasi die zentrale Planung in der Hand und jetzt aber das meiste auch schon wieder weitergegeben an den Generalunternehmer. Das ist also auch ein neues Verfahren, dass das wirklich an ein Unternehmen gegeben wird, das dann wiederum andere Firmen mit einbezieht und einzelne Gewerke vergibt. Und das war eine neue Art der Ausschreibung und hat auch erstmalig so gut funktioniert. Ja. Genauso neu ist eben auch ein Planungswerkzeug. Also man modelliert quasi die Gebäude 3D im Rechner. Ich würde auch sagen, man baut erst einen digitalen Zwilling. Und ja, uns wurde mehrfach versprochen, dass wir auch selber mal da durchlaufen könnten mit irgendeiner virtuellen Brille. Das hat jetzt, glaube ich, noch nicht so im großen Rahmen stattgefunden. Es wurde einmal vorgestellt.
Das habe ich mal kurz gesehen, ja.
Aber da würden wir uns auch noch mehr wünschen, glaube ich.
Aber es ist nett, man kann frühzeitig Planungsfehler sehen in dieser 3D-Virtualisierung, die man halt auf Plänen so nicht sieht. Was man vielleicht auch erwähnen sollte, das BLB hat sich mit uns zusammengesetzt noch vor diesem Baubeginn und hat sehr lange Baumassenstudien mit uns erarbeitet und Ideen gemacht und wieder verworfen, wo sehr viel Arbeit reingeflossen ist und auch Engagement von einzelnen Leuten aus dem BLB, wo wir wirklich gute Zwischenergebnisse gemacht haben, mit diesen wir dann auch erst in die Ausschreibung gegangen sind dann. Und ich fand, das war eine sehr, sehr konstruktive Phase, die uns weitergebracht hat.
Hm. Gab es denn auch irgendwo trotzdem Reibungen und Meinungsverschiedenheiten, wenn man versucht hat, eben genau diese schöne Ideen und gleichzeitig eine praktische Umsetzung irgendwie in Einklang zu bringen?
Also wer behaupten würde, dass es keine Konflikte gibt in einem so großen Projekt mit so vielen Leuten, der flunkert.
Ich war jetzt keine Konflikte auf persönlicher Ebene, sondern wirklich, dass man eine schöne Idee hatte, eben aus rein vielleicht visuellen Gründen, aber das ließe sich dann mit der eigentlich praktischen Umsetzung nicht vereinbaren.
Also anekdotisch kann man das so machen. Der Architekt wollte gerne die Antenne in den Zwischenhof stellen, weil die das Optikbild der Fassade halt stört. Aber rein praktisch brauche ich die halt auf dem Dach zum Funken. aber das ist halt auch so eine Kleinigkeit gewesen. Yeah. An vielen Stellen mussten wir auch ein bisschen zusammenfinden, weil wir als Ingenieure einen anderen Blick manchmal haben auf Probleme als die Leute, die bauen. Und das, was architektonisch schön ist, mag vielleicht nicht praktisch für uns sein. Und da gab es dann doch den einen oder anderen natürlich, Konflikt ist, sagen wir mal, Meinungsverschiedenheit, die wir aber auch alle lösen konnten bis jetzt. Und bisher haben wir jetzt noch keinen Punkt, wo wir sagen, da kommen wir nicht mit klar, sondern es ist noch.
Es ist, glaube ich, auch in so einem großen Team, du sagtest ja, sind schon einige Leute involviert, auch natürlich schwierig, nicht immer ganz einfach. Gut. Wann hat denn der Bau jetzt eigentlich genau angefangen? Also ich weiß, eines Tages bin ich den Poolweg runtergefahren und auf einmal waren da überall Fahrzeuge.
Tja, wie definiert man den Baubeginn? Ist das schon die erste Begutachtung des Grundstücks oder ist das die Phase, als der Parkplatz gesperrt wurde?
Der war lange
abgeschoben wurde, ja. Ne? Also das war Anfang des Jahres irgendwann und
das ist ungefähr Baubeginn gewesen, ja.
Kann man so sagen, ja.
Unter welchem Stand sind wir jetzt heute? Stand, wann nehmen wir jetzt die Folge auf? Ende Mai?
Wir haben Z2 haben wir eine Baugrube, die noch weiter vertieft wird. Z1 hat eine Baugrube mit etwas Stahlbetonfundament schon drin. Also man sieht die ersten Strukturen wachsen. Ansonsten sieht man einen großen Werkzeugpark da schon, der da steht.
Und fast eine kleine Stadt, die darauf gebaut wird.
Ja,
den Container.
Das stimmt. Das kann man auch tatsächlich alles beobachten live, ne?
Ja, es gibt eine Towercam. Da kann man über UPB Towercam gibt es die Möglichkeit, dort Bilder aus dem Bauzustand zu sehen. Also wer Interesse hat, mal einen Blick reinzuwerfen aus der Vogelperspektive, ist da gut aufgehoben.
Wir gucken da tatsächlich regelmäßig rein, zu gucken, was passiert jetzt. Weil passiert da ganz schnell. So auf einmal ist da irgendwas komplett Neues.
2028 im März soll Übergabe sein. Von daher muss da jetzt schnell was passieren.
Das ist gar nicht mal so lange hin. Was bedeutet das eigentlich für euch persönlich, so zu sehen, dass da etwas entsteht, woran ihr selbst beteiligt wart? Dass derartige Dimension auch einfach hat. Es ist ja nicht mal eben ein Büro eingeräumt.
Ja, gute Frage. Ich habe also privat noch kein Haus gebaut, nur mal ein Carport und eine Garage. Das war auch schon herausfordernd, das zu planen und zu machen. Aber ja, hier ist halt der Umfang riesengroß. Und es muss trotzdem alles bis ins Detail geplant werden. Das heißt, also, wir werden demnächst Pläne bekommen, wo jede Steckdose eingezeichnet ist. Da können wir nur hoffen, dass wir die von Anfang an richtig platzieren, weil sonst merkt man das beim Einzug.
Es ist ein unglaublich großes Projekt und natürlich auch etwas, was man schafft, was sehr nachhaltig ist. Und ja, also ich finde es eine tolle Möglichkeit, hier mitzuarbeiten und das die Elektrotechnik mitzugestalten.
Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob wir überhaupt gesagt haben, wann die ganze Planungsphase begonnen hat. Weil einfach nur ein Gefühl dafür zu kriegen, wie lange ihr da schon involviert seid.
2019 beginnen meine Aufzeichnungen mit irgendwelchen Plänen. Da hat man Gespräche geführt, sich Gedanken gemacht, wie man sich verändern möchte, was man zusammenführen möchte, wie man sich sozusagen zukünftig aufstellen möchte mit den Laboren. Aber es gab noch viel frühere Planungen von anderen Leuten, die sich Gedanken darüber gemacht haben. Ich glaube, die allerersten Gespräche waren 2001.
Es ist halt auch ein langes Verfahren, erstmal das Geld dafür zu bekommen, zu beantragen und zu überlegen, kann man nicht doch die alten Gebäude irgendwie sanieren, so wie jetzt P5 zum Beispiel auch saniert wurde, aber eben im laufenden Betrieb, und das ist eben eine andere Herausforderung. Und ich denke, wir können froh sein, dass entschieden wurde, dass es einen Neubau gibt. Und ja, gut, dann müssen wir jetzt gucken, was mit den bisherigen P-Gebäuden, wie das weitergeht. Wahrscheinlich geht da die nächste Frage hin.
Unter anderem, klar.
Das können wir nicht beantworten. Es wird eine Nachnutzung geben, wie die aussieht. Wird die Zeit zeigen.
Du sagtest ja auch vor allem, Tobias, dass sehr viele der Räumlichkeiten von euch überall in P verteilt sind. Weswegen dann natürlich die Frage auftaucht, also wird das P-Gebäude leer stehen? Vermutlich nicht. Also wer?
Man muss zur Renovierung sowieso erst leer ziehen. Also mit den bestehenden Maschinen und dem Betrieb der Forschung dort eine Sanierung durchzuführen, wäre eigentlich nicht möglich. Das P5-Gebäude, was man saniert hat, hat man ja sehr lange saniert und es stand komplett leer in der Zeit. Und das wäre mit dem Betrieb der Vorlesungssäle und Ähnliches gar nicht möglich. Und man braucht ja auch Ersatz für die Vorlesungssäle.
Klar. vielleicht mal so zum groben Zeitplan. Du sagtest ja gerade, Tobias, schon März 28. Soll da schon der Umzug stattfinden?
Nein, das ist dann die Gebäudeübergabe. Und dann muss man natürlich erstmal schauen, ob auch tatsächlich alles so gebaut wurde, wie es gebaut hätte werden sollen. Ja, das wird man vorher auch schon sehen, aber bis dann der technische Betrieb wirklich läuft, ich denke mal, dass vielleicht die ersten 2028 noch umziehen, das wird es aber auch noch bis 2029 dauern.
Ja, das BLB möchte schon sehr früh, dass wir da einziehen, möglichst schnell, damit wir auch möglichst schnell dann das P-Gebäude wieder freigeben, das auch dem BLB gehört. Dementsprechend bin ich guter Hoffnung, dass wir zumindest mit dem Großteil umziehen werden. Aber die Frage ist halt, wie lange es dauert, spezielle Maschinen oder auch Labore umzuziehen. Wie lange dauert es, eine Kältekammer umzuziehen? Dafür braucht man Spezialfirmen. Das wird noch eine große Frage sein in 2028 garantiert.
Man muss ja auch sehen, es laufen Projekte weiter. Man kann nicht einfach Maschinen hier mal schnell abbauen und da aufbauen. Da geht schon mal ein halbes Jahr verloren. Und wenn das eben nicht zum Projekt passt, muss man das irgendwie schieben.
Ja, man merkt auf jeden Fall, nur weil jetzt der Bau angefangen hat, seid ihr mit der Planung noch längst nicht fertig.
Das stimmt.
Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern. Und vielleicht nochmal zusammenfassen, so kurz vom Abschluss jetzt dieser Folge. Was ist aus eurer Sicht das, was deutlich besser wird als bisher? Wo sind jetzt die Vorteile von, also wirklich prägnant in ein paar Stichpunkten, Vorteile von dem neuen Gebäude?
Naja, wir tauschen ein Gebäude aus den 80er Jahren gegen ein Gebäude aus dem Jahre 2025.
Dumme Frage.
Wir haben bessere Schwingungsklassen, wir haben bessere Akustikdämmung, wir werden im Winter nicht mehr frieren, wir werden im Sommer hoffentlich weniger schwitzen, wir werden in der Lage sein, präzisere Messungen zu machen, wir haben eine Zusammenführung der studentischen Institutionen, die Studenten nutzen, also vielleicht kürzere Laufwege. Es wird uns auch möglich sein, besser vielleicht Nachwuchs zu gewinnen, also Werbung zu machen bei Schülern. Mit einem ansprechenden Gebäude und ansprechenden Laboren wirkt das einfach auch dann moderner.
Klar. Ja, und nicht zuletzt werden wir sicherer arbeiten können. Also heutzutage gibt es viele Kompromisse. Da macht man eben, ich sag mal, ein Tor auf, weil es innen drin zu viel Dämpfe gibt. Dann sind die Dämpfe in der Luft, wo sie auch nicht hin sollten. Und in dem neuen Gebäude werden sie eben, ich sag mal, ordentlich entsorgt.
Also vor allem Sicherheitsaspekte natürlich neu überdacht. Es hat sich auch einiges getan in den letzten Jahren, ne? Auch von der Technik. Worauf freut ihr euch denn persönlich am meisten? Antennen. Die Antenne auf dem Dach.
Ich freue mich tatsächlich auf die neue Antennenanlage, die wir aufs Dach bauen können für die Kommunikation und die Anbindung dann an das Labor darunter. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ich freue mich auch, dass wir da ein bisschen zusammenrücken mit anderen Fachgebieten. Zurzeit sind wir so ein bisschen isoliert alleine dort und dann teilen wir uns dann auch Bereiche da mit anderen. Das ist, glaube ich, ganz nett. Und bringen dann vielleicht auch ein paar gemeinsame Projekte dann ein.
Ja, ich freue mich, wenn alle umziehenden Gruppen zufrieden sind und das bekommen, was sie sich wünschen. Ja, 2029, wenn ich dann da eingezogen bin, kann ich schon fast über den Ruhestand nachdenken. Von daher werde ich nicht mehr erleben, dass das Gebäude alt wird.
Das ist für die Generation nach dir.
Genau.
Aber vielleicht deckt sich das jetzt auch mit der Frage, worauf ihr euch am meisten freut. Aber worauf seid ihr dann vielleicht am meisten stolz?
Das sind kritische Fragen mit Stolz.
Ja, finde ich gar nicht. Also ich finde, wer so eine Planung durchmacht und das über diesen langen Zeitraum, der kann auch ruhig stolz auf sich sein.
Also man muss dazu sagen, dass die Fachgebiete, die dahinter sitzen mit den Laboren, ich habe in jedem Fachgebiet einen Ansprechpartner und den kann ich Tag und Nacht anschreiben und die antworten mir innerhalb kürzester Zeit. Und die Anforderungszeiten sind teilweise wirklich sehr kurz, indem wir Pläne prüfen müssen. Und da steht halt ein Riesenteam auch hinter mir, das mich unterstützt. Und ich finde, das, da kann man stolz drauf sein, dass wir das so als Team schaffen, einfach diese Sachen zu lösen und auch konstruktiv zu lösen. Und das funktioniert jetzt schon sehr lange sehr gut. Das finde ich schon, da kann man stolz drauf sein, dass wir da so ein Team geschaffen haben, die das machen.
Ja, und es war auch von Beginn an ein gutes Konzept, dass es eben uns Nutzervertreter gibt und eben nicht immer alle zusammensitzen, weil wenn jetzt eben auch noch bei uns ins neuen Gruppen jeweils zwei Vertreter kämen, dann sind die Verhandlungen umso schwieriger, werde ich, glaube ich.
Das kann ich mir vorstellen. Den letzten Satz, so von euch jetzt in dieser Folge, letzter Satz, an alle, die täglich an der Baustelle vorbeilaufen.
Werft einen Blick rein, es bleibt spannend.
Vor allem über die, jetzt habe ich schon wieder vergessen, Towercam, ne? Heißen ja. Die? Genau.
Und der Blick wird immer weiter aufwärts gehen.
Gut, ich hoffe, wir konnten einen guten Überblick darüber geben, was da überhaupt gerade vor sich geht, was der Plan ist, was die Zukunft mit sich bringt. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei euch beiden, dass ihr hier teilgenommen habt. Auch danke an unsere Zuhörer fürs Zuhören. Und damit würden wir uns auch an dieser Stelle verabschieden.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich danke auch.
Tschüss.
Current Affairs, der Podcast des Instituts für Elektrotechnik unter der Leitung von Patricia Höfer an der Universität Paderborn. Moderation und Redaktion Olga Friesen, Technik und Redaktion Yannick Greve, Sprecherin Yasemin Şencan. Ihnen gefällt Current Affairs? Dann lassen Sie gerne eine Bewertung da.